Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
Ja, das Quartal ist zu Ende. Ich hatte eigentlich gehofft, wir können irgendwie so eine erste April-Folge aufnehmen. Aber jetzt ist es ja doch ein bisschen später. Aber wir sind schon mitten im zweiten Quartal. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Quartalsabschluss.
Mitten im Quartal am 2. April. Du hättest ja starten können mit Wir sind nicht ganz 100.
Wir sind nicht ganz 100?
99. Folge.
Oh.
Ob 99 Luftballons oder nicht ganz 100 oder wie auch immer, eine Folge vom Jubiläum weg sind wir.
Ja, dann haben wir nächste Woche ja die 100. Folge. Aber eben, vor der 100. Folge müssen wir erstmal noch ein paar Sachen klären, denn der Markt kommt so langsam ein bisschen ins Stocken, bevor wir darüber sprechen. Und woran das vielleicht liegen kann oder wie es im zweiten Quartal weitergehen kann, lass uns erstmal ein bisschen über das erste Quartal sprechen. Weil, wie wir letzte Woche schon thematisiert haben, alles ist gestiegen. Sogar wenn man auf die Sektoren schaut. Ich glaube, es gab keinen einzigen Sektor, der im ersten Quartal negativ aus dem Handel ist.
Sprichst du jetzt nur von den USA?
Ja, ich spreche natürlich von den USA. Weil, schauen wir so ein bisschen auf die europäischen Märkte, sieht das Bild ja bisschen anders aus. SMI zwar auch irgendwie 3,5% im Plus, aber dort, wo die Musik spielt, S&P, sind wir gut 9% gestiegen.
War jetzt eher eine Fangfrage, weil du hast ja mit den Sektoren begonnen und kein Sektor war Minus. Doch, ein Sektor war Minus. Real Estate.
Oh.
Real Estate war Minus.
Aber ganz kleines Minus.
Ja, 4%.
Ah, doch.
Also so klein ist es dann auch wieder nicht.
Ja, das stimmt.
Und das hat sich da so erst so ein bisschen im also vor allem war das Anfang Jahr ging das Minus los, muss man da fairerweise sagen, weil wenn wir jetzt nur den März beobachten würden, März war alles positiv, also da hast du kaufen können, was du willst, aber Jahresanfang bis heute eben Real Estate. Ansonsten gebe ich dir recht, USA, alles im positiven Bereich.
Ja, sogar der Goldpreis wieder auf neue Mahlzeit hoch, also
auch Öl, also wirklich alles. Eben, wir hatten es ja letzte Folge mit Everything Rally,
ja.
So als Claim. Und das ist schon das Spannende. Eben, alles wird da jetzt nach oben getrieben.
Ja, oder ist nach oben getrieben worden. Weil, und das würde ich heute gerne so ein bisschen mit dir besprechen und thematisieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Stimmung ein bisschen eingetrübt hat die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob das nur meine eigene ist oder ob das insgesamt so am Markt ist. Aber ja, jetzt sind wir nicht so gut in den April gestartet, zumindest mal in den USA. Da war ja am Montag auch Handel. Und auch der darauffolgende Tag am Dienstag jetzt nicht so gut. Wir haben einige Aktien wie auch Tesla, wo wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, die ja nicht gut in das zweite Quartal gestiegen sind, beziehungsweise Tesla schon auch das erste Quartal gehörten sie ja, glaube ich, war glaube ich die schlechteste Aktie im S&P 500.
Knapp 30% Minus.
Genau. Von dem her so ein bisschen kommt das alles so ins Stocken, aber das ist so ein bisschen meine Frage. Schaue ich mir jetzt das erste Quartal an, habe irgendwie im S&P 500 10% gemacht, auch wenn ich diversifiziert aufgestellt war, Gold ist gestiegen, europäischen Märkte sind gestiegen, US-Märkte sind gestiegen, selbst wenn ich so ein bisschen in Emerging Markets unterwegs war, selbst da ging es aufwärts, also irgendwie ist alles gestiegen, aber was mache ich jetzt? Weil so ein bisschen, ja, gefühlt, die Stimmung kippt so ein bisschen, aber was mache ich jetzt mit den 10%, die ich im S&P gemacht habe?
Einlocken und Cash halten, ein bisschen Money Market, sagen, okay, halbes bis ein Prozent nimmst du mit netto und da bist du safe, weil da bist du ja quasi im Schnitt. Also wenn du dieser Mean Reversion Theorie ja Folge leistet, dann bist du ja fein raus, alles gut.
Aber ist da nicht die Gier mittlerweile zu hoch? Weil du sagst 10% im S&P, aber du hast mich im Vorfeld gefragt, was hat Nvidia year-to-date gemacht? Und da sind wir bei 80%. Und das ist so irgendwie die gefühlte Messlatte, wenn ich mit den Leuten da draußen spreche, sagen dann, oh ja, wo kann ich noch 30, 40, 50% machen?
Hättest Supermicro gekauft, dann wären es 255. Weißt du, was offensichtlich die schwächste Entwicklung hingelegt hat?
Als Asset-Klasse oder als...
Ich lasse es mal offen.
Nee, keine Ahnung.
Also wirklich, eben alles steigt und nur der Schweizer Franken wird schwächer. Also hätte es ja, wenn du jetzt den Dollar nimmst, ich meine, der Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken noch 6,5% zugelegt. Euro auch irgendwie um die 4% herum, also von dem her noch spannend. Wenn wir jetzt ein bisschen die Historie, wenn du eben sagst, jetzt habe ich 10% gemacht, Q1, und du die Historie ein bisschen zu Rate ziehst.
Was dann man ja gern macht und was...
Ja, also so dieses klassische Backtesting, ja. Weil jetzt sieht es ja wieder gut aus, war die ersten 61 Tage, das ist da von Charlie Biello, die ersten 61 Tage mit eben diesen 10%, das war die 14. beste Performance seit Menschengedenken oder seit es die Börse
gibt. Das heißt, es gab 13 Mal ein besseres erstes Quartal.
Richtig. Und davon war dann quasi vom 62. Tag an bis Ende Jahr waren nur zweimal eine negative Performance drin. Und sogar nur einmal war das komplette Jahr dann im Minus. Also von dem her, jetzt wieder die historische Betrachtung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir positiv das Jahr beenden werden.
Also nur einmal, also nachdem wir so eine Performance gemacht haben im ersten Quartal.
Das war 1930, wohlverstanden. Da waren die ersten 61 Tage, waren wir bei, was schreibt der, 15,9%.
Und sind dann negativ.
Aber über das ganze Jahr betrachtet mit minus 28. Da war die quasi die zwei Drittel hinten hinaus, waren dann mit knapp 40% minus.
Und nur in zwei Fällen hatten wir ein negatives zweites Quartal.
Ja, 87 und eben 1930.
Okay, dann, also wenn ich der Historie Glauben schenken mag, müsste ich ja einfach investiert bleiben, weil es geht ja wahrscheinlich so weiter. Oder zumindest mal gehe ich aus dem zweiten Quartal auch positiv raus.
Die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Bedingt jetzt eigentlich oder forciert eine Folgefrage von dir, ja, bleibe ich jetzt, wenn wir jetzt unser Depot anschauen, bleibe ich jetzt mit diesem Übergewicht in Tech oder wechsle ich den Sektor oder wie auch immer oder kaufe ich einfach den S&P 500? Wahrscheinlich würde sich hier jetzt aufdrängen, ein bisschen Risiko rauszunehmen und einfach zu sagen, komm, ich kaufe den Markt, kaufe den S&P 500 und dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gehe ich positiv aus dem Markt. Also, gute Aussichten. Und kommt ja noch hinzu, dass wir ja noch die Wahl haben im November, wo wir ja, ich glaube, jetzt du auch eher geneigt sind, dass hier von Regierungsseite her oder von Fed-Seite her alles unternommen wird, damit es kein schlechtes Jahr gibt. Also, dass sich quasi niemand vorwerfen lassen muss, dass er im Negativen die Märkte oder im Negativen mit den Märkten quasi die Wahl beeinflusst hat.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass wir jetzt nach den 10% im S&P im ersten Quartal dann irgendwie negativ aus dem Jahr gehen. Also das würde mich schwer überraschen, da müsste schon ein großes Ereignis passieren. Aber ich habe mir dazu in den vergangenen Tagen auch ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe so meine eigene Theorie.
Jetzt bin ich gespannt.
Also ich glaube, dass wir kurzfristig tatsächlich etwas übers Ziel hinausgeschossen sind, dass der Anstieg doch sehr, sehr steil war seit Oktober letzten Jahres. Die Rallye ist ja doch echt extrem, vor allem wenn ich mir so die großen Indizes anschaue. Und so langsam kommt der Markt wieder so ein bisschen in die Realität zurück, habe ich das Gefühl. Hinterfragt auch viele Sachen, schaut auf viele Sachen und hinterfragt auch so ein bisschen natürlich, wann kommt jetzt endlich diese vermeintliche Zinssenkung der Fed? Ich persönlich gehe sogar davon aus, dass wir jetzt so ein bisschen eine Durststrecke durchmachen könnten, ja, was nicht heißt, dass der Markt fällt, aber zumindest mal die Dynamik raus ist, so diese Euphorie, die wir verspürt haben, okay, Zinssenkungen kommen wieder, der Markt wird angetrieben, wir haben Wirtschaftsdaten gesehen, dem Markt geht es gut, wir hatten dann Berichtssaison, dort haben auch eigentlich die positiven Unternehmen oder die positiven Nachrichten überwiegt. Zumindest mal, es waren vereinzelt ein paar Unternehmen, die nicht so gute Zahlen gebracht haben, aber insgesamt war es eigentlich gut. Nvidia hat uns getrieben, das ganze Thema AI, KI hat weiter floriert. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Realität zurück. Und jetzt könnte es natürlich gut sein, dass wir, bis es tatsächlich diese Zinssenkung gibt, und dann kommen ja auch noch die Wahlen, also das heißt für mich so ein bisschen Herbst, September, Oktober, November, dann kommt wieder so ein bisschen frischer Wind rein mit gegebenenfalls Zinssenkung, mit Wahlen, dass wir dann nochmal die Möglichkeit hätten, nochmal nach oben zu gehen. Also wenn du so diesen ganz langen Pfad von mir jetzt hören wollen würdest, würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen seitwärts, um dann vielleicht die Möglichkeit haben, im Herbst nochmal zu steigen.
Das würde ja schon fast bedeuten, dass jetzt die großen Investoren, mit groß meine ich jetzt so die Hedgefonds, die institutionellen Investoren, dass die in den letzten Tagen, Wochen ein bisschen aus dem Aktienmarkt raus sind, dass die jetzt quasi den Goldpreis da ein bisschen treiben, weil sie eben aus den Aktien raus in Gold rein, und auf der anderen Seite die Privaten dann die Lücke in den Aktienmärkten geschlossen haben, respektive einfach da eingestiegen sind.
Ich glaube, das kommt so ein bisschen hin. Ich glaube einfach, dass dieses Fear of Missing Out, dieses FOMO, was wir in den vergangenen Wochen auch gerade natürlich bei Nvidia und Co. gesehen haben, wo man viel hinterhergesprungen ist oder auf einmal explodiert Palantir mit 40% und so. Ich glaube, das ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, auch die großen Fonds, die haben sich da erstmal eingedeckt. Viele, die auch vielleicht dieser Performance hinterhergelaufen sind, die dem Braten Anfang des Jahres noch nicht so getraut haben, ich glaube, die haben sich jetzt erstmal alle eingedeckt und sind vielleicht auch teilweise schon wieder in manchen Sachen raus, weil sie sagen, hey, ich habe irgendwie jetzt bei Nvidia 30-40% gemacht. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das alles wieder ein bisschen safe halte und gehe vielleicht eben in Money Market, in Gold oder passe da irgendwie so ein bisschen meine Diversifikation an, bevor ich dann tatsächlich das, was den Markt eigentlich nach oben getrieben hat, die Hoffnung auf Zinssenkungen, die tatsächlich kommen. Ich glaube, das wäre für mich jetzt nochmal so ein bisschen ein Trigger. Und dort ist die Frage, was ist für dich zentral, dass die Fed, dass die US-Notenbank hingeht und die Zinsen tatsächlich runternimmt? Ist das Inflation? Arbeitsmarkt. Haben wir ja heute auch Zahlen bekommen?
Also die neu geschaffenen Stellen. Wann am Donnerstag kommen noch die Arbeitslosenzahlen?
Ja, Donnerstag, ja.
Ich glaube, das ist ein Donnerstag. Ich glaube, das ist jetzt so, also jetzt sind es nebst, also Inflation und PCI-Zahlen stehen immer noch über allem. Aber jetzt eben so im Klein-Klein sind jetzt gerade diese Parameter, die, denke ich, an Wichtigkeit gewinnen. Einfach, wo das Fed stärker darauf achtet, wird es Juni oder wird es sogar Juli oder vielleicht noch später mit den ganzen Zinssenkungsschritten. Sie halten ja noch fest, also das Fed an den drei Zinsschritten, muss sie aber nicht sein.
Ja, aber das ist ja auch schon interessant, oder? Im Oktober, November letzten Jahres, ich kann mich noch erinnern, da hieß es, okay, mindestens 5, wenn nicht sogar 6. Jetzt sind wir schon bei nur noch 3. Und dann ist immer die Frage, okay, ist es jetzt Juni, Juli, ist es dann doch irgendwie September? Und das meine ich, das ist so ein bisschen so, jetzt zurück in die Realität kommen, okay, es sind doch nicht 6, könnten doch nur 3 sein, mag vielleicht ein bisschen überschossen, weil wir gesagt haben, hey, Zinsen kommen viel, viel schneller und jetzt pendeln wir uns, aber...
Es ist ja die Frage nach dem Kipppunkt, um es mal so jetzt zu nennen. Und das ist halt schon schwierig, den zu sehen, zu treffen. Und die ganze Notenbankpolitik, die wirkt ja nicht gleich subito, sondern das hat eine kleine Verzögerung drin. Also sie müssen es ein bisschen vorwegnehmen, um hier Einhalt zu gebieten. Also von dem her gehe ich jetzt mal davon aus oder interpretiere ich das so, dass eben das Ganze ist immer noch robust, es bröckelt langsam, aber eben halt noch nicht irgendwie spürbar. Ich nenne es jetzt mal so. Obwohl jetzt eben, Citi kam jetzt ja mit Jobcuts heute Morgen, dann auch eben CEO von Citadel, CEO von BlackRock, auch Janet Yellen, die da gewarnt haben, jetzt da halt mehr mit der Verschuldung. Also so ein bisschen diese Warnzeichen. Ich habe heute auch noch eine Grafik gesehen, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wegen den Jobcuts bei City. So die Kurve, die letzten Announcements für die Jobcuts, das war ja gerade etwa vor einem Jahr, so anfangs 2023, dann ist das wirklich so ein bisschen verschwunden von der Landkarte und jetzt kommt es so langsam wieder hoch. Also es können schon alles so ein bisschen Zeichen sein, die in diese Richtung gehen, so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm vielleicht.
Oder zurückkommen in die Realität.
wie auch immer.
Ja, nicht alles ist rosa-rot und...
Ja, das ist es ja nie. Aber eben, der Blick in die Kristallkugel ist halt schon schwer. Und ich glaube, man kann zig verschiedene Faktoren, Elemente sich anschauen und kommt auf unterschiedliche Aussagen.
Aber ich finde, das ist ja gerade das Spannende, oder? Das ist in einem Markt, der nur steigt, also in einem Bullenmarkt, das kann jeder. Ja, und ich finde, das erste Quartal, das war relativ einfach. Du siehst es sogar in unserem Portfolio, es war sogar für uns einfach, ja.
Oh, das spricht jetzt aber nicht für unsere Kompetenz.
Ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Es ist, wenn alles steigt, und wir haben es vergangene Woche thematisiert, dann ist es nicht schwer, Performance zu machen. Aber ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen in eine Phase, wo man schon wieder ein bisschen mehr auf den, ja, ein bisschen mehr auf die Entwicklung schauen muss, ein bisschen mehr auf die Entwicklung vielleicht auch einzelner Assetklassen. Nehmen wir Kryptowährung. Der Bitcoin ist jetzt auch wieder so ein bisschen ins Stocken geraten. Also das ist auch vorbei, wo du quasi jeden Tag die GIFs per WhatsApp bekommen hast und von einem hoch zum nächsten gerast bist. Und jetzt dann steht noch dieses Bitcoin-Halving bevor. Also das wird schon noch interessant, wie es auch da weitergeht. Und das meine ich, du kommst jetzt eigentlich überall. Das Einzige, wo wir jetzt sehen, wo es immer weitergeht, ist scheinbar bei Gold. Aber ich sag mal so, bei den anderen Assetklassen siehst du jetzt schon, oder? Wir sind so an einem Punkt angelangt, wo es jetzt für mich so ein bisschen, okay, wie geht's da weiter? Muss ein bisschen genauer drauf schauen. Hältst du das noch? Auch gewisse Positionen, die wir haben, wo es vielleicht Sinn machen kann, sich zu überlegen, okay, wer macht in diesem Jahr noch Performance? Wo können wir noch Performance holen? Und das ist, glaube ich, schon was wir uns in den nächsten Wochen noch mal genau anschauen sollten, auch für unser Portfolio.
Absolut. Und eben, ich habe vorhin gesagt, eben, dass die institutionell aus dem Aktienmarkt raus sind und in Gold rein sind. Gleiches kann ich mir vorstellen, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, mit Bitcoin und Gold, weil ich einfach so mir festgestellt oder vorgestellt habe, die Masse an Inflows, die in diese ETFs, Bitcoin-ETFs rein ist, das muss ja investiert werden in Bitcoin. Jetzt hast du da nur eine limitierte Masse zur Verfügung. Logischerweise steigt dann der Kurs, aber hast du dann auch genügend? Also kann der Bitcoin-ETF das überhaupt dann bewältigen und investieren? In das Ganze. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen zum Anstieg jetzt im Gold geführt, dass dann einfach viele dann gesagt haben, okay, ich gehe schon wieder raus mit Gewinn und parkiere es lieber im Gold drin.
Ja, oder? Das ist gut möglich. Aber ich sehe auch zum Beispiel das Ganze, nimmst mal den Aktienmarkt. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Gast hier, der so schön Französisch gesprochen hat.
Alexander Sotterel.
Genau. Und er hat ja davon gesprochen, und er war ja nicht der Einzige, sondern es gab einige, die zu Beginn des Jahres gesagt haben, das wird das Jahr der Small- und Mid-Caps. Sehen wir bisher jetzt noch nicht so, aber ist natürlich wäre natürlich interessant, mal zu schauen im ersten Quartal, wie sieht es da aus? Gibt es da eventuell noch Chancen aus der zweiten oder dritten Reihe? Ich war am Anfang des Jahres schon etwas skeptisch, auch in dem Gespräch mit ihm. Ob tatsächlich Small- und Mid-Cap das jetzt ist, was den Markt treibt, dass da ein gewisses Potenzial da ist, schon allein aufgrund der Performance im vergangenen Jahr. Klar, wenn nur irgendwie 10 Aktien den Markt nach oben treiben, dann entsteht das automatisch. Die Frage ist aber eben, besteht da noch Potenzial, gibt es da noch auf, oder sagst du einfach, okay, die Durststrecke, die wir jetzt vielleicht durchmachen, die musst du durchmachen, und dann steigt eigentlich wieder der Gesamtmarkt.
Also wenn wir jetzt ja Q1 2024 anschauen. was jetzt so in den Medien ja stand. Und da war ja alles immer mit KI. Also es musste immer KI draufstehen oder KI ein Stück weit irgendwie drin sein. Und dann lief es ja wie Nachbarslumpe. So war es ja auch zweite Jahreshälfte 2023. Und alles andere ist eben vielleicht gelaufen, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht, weil alles immer nur auf KI geschaut habe. Und da war eben KI in quasi in der Healthcare, KI da, KI hier und so weiter. Und nur dann lief es. Und ich glaube, das ist schon eher etwas, was jetzt so immer noch wichtig sein wird, klarer Fall. Aber ich glaube doch auch, dass jetzt so der Blick, weil es jetzt eben so gut gelaufen ist, doch jetzt eher in die zweite Reihe geht.
Ja, und da bin ich interessant, ob das tatsächlich kommt. Oder ob es nicht wieder so ist, dass, wenn der Markt steigt, einfach breit alles steigt und vor allem dann genau die Werte. Genau wieder die Nvidias, genau wieder die KI-Werte, genau wieder das. Da bin ich wirklich gespannt. Am Ende des Tages, wir haben es hier ja auch besprochen, wir haben viel darüber geredet, die Welt wird technologischer, das ist das, was die Zukunft ist, deshalb geht da die meisten Gelder rein, die meisten Investitionen, Anleger wollen das auch im Depot haben, etc. Das hat sich ja jetzt nicht geändert. Also,
das wird sich auch nicht ändern. Da bin ich überzogen von. Die Frage ist nur, wer treibt dann diese Märkte? Sind es eben die Privatinvestoren, die Masse an Privatinvestoren, oder sind es die Hedgefonds, die Institutionellen, wie auch immer? Und ich glaube, hier gibt es eher eine Verlagerung. Dass die,
du meinst, die Institutionellen gehen eher in die...
Dass die wirklich jetzt so ein bisschen die Underperformer, nennen die jetzt mal so, gute Geschäftsmodelle, solide Cashflows und so weiter und so fort, all das Gedöns, dass die eher den Blick auf die werfen, weil die einfach ein bisschen vernachlässigt wurden.
Und dann merken sie wieder, wenn sie 20% Performance von Nvidia nicht mitgenommen haben, dann rennen sie alle wieder hinterher und sagen, oh, jetzt muss ich doch da.
Kann aber durchaus sein, dass auch dann diese Titel 20% oder ja, so.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich.
Aber ich bin wirklich gespannt, weil das wird für mich tatsächlich auch ein... Ich sag mal, ich glaube, daraus kann man wirklich viel Information ziehen. Sollte es jetzt in der nächsten Phase wieder so sein, dass sich das alles so ein bisschen darauf fokussiert und der Markt dahinter oder viele Institutionelle da auch dann der Performance hinterherlaufen, würde für mich schon ein klares Anzeichen geben, okay, bei den Werten musst du einfach langfristig auch mit dabei sein. Das ist nichts Kurzfristiges, sondern wenn der Markt immer anfängt zu steigen und die Werte überproportional zum Markt sein, dann, und das nicht nur einmal oder zweimal passiert, sondern wirklich jetzt regelmäßig, dann musst du da eigentlich immer mit dabei sein.
Aber wir müssen doch jetzt mal anschauen. Du kannst mir wahrscheinlich irgendeine Aktie nennen und die hat irgendeinen Berührungspunkt zu KI oder zu Technologie ganz im Generellen. So, und die muss sich entsprechend positionieren, entsprechend auch ausrüsten. Also die brauchen dann irgendwie einen Nvidia-Chip oder was ja, Ähnliches in dem Bereich drin. Das war jetzt nur so auf deinen Einwand hin. Das heißt, Nvidia wird auf lange Frist immer irgendwo profitieren davon. Die Frage ist, eben wird es so überschwänglich sein, wie es jetzt in den vergangenen quasi x Monaten war, oder ob sich das ein bisschen abflachen
wird. Ja, aber jetzt komme ich dann mit einem Gegenbeispiel, das E-Auto. Und dann sind wir schon beim Thema Tesla. Sollte man eigentlich auch meinen, ja, das E-Auto, ja, links, rechts, jeder fährt ein E-Auto. Jetzt kommen die Asiaten immer stärker. Auch die anderen klassischen Autobauer haben ordentlich aufgerüstet. Und Tesla, der eigentlich alles vorangetrieben hat, ist jetzt seit, haben wir vorhin schon kurz thematisiert, schlechtester Wert im S&P im ersten Quartal. Jetzt neue Verkaufszahlen heute veröffentlicht, auch unter den Erwartungen des Marktes und weit unter dem Rekordquartal Q4 2023, nämlich mit irgendwie 350.000 Fahrzeugen.
78.
Oder 78. Und da siehst du es. Das ist auch, du müsstest ja genau, wenn du dieser Argumentation folgst, müsstest du auch sagen, ja, Tesla wird da immer so ein bisschen, aber am Markt steht aktuell ein Jahresminus von irgendwie 35%.
Und auch da, also ich habe immer gesagt, Tesla ist für mich langfristig kein Autobauer. Das heißt, sie werden irgendwann das Autogeschäft, das ist meine Meinung, werden die aufgeben, weil für mich Tesla überzeugt mit der Batterie, die drin ist, und auch mit der ganzen technologischen Verarbeitung. Nur die kannst du wahrscheinlich nicht zu Geld machen, aber die Batterie schon.
Also ist ein Tech-Unternehmen, aber kein Autobauer.
Richtig. Mhm. Das Zweite ist, klar, sie hatten jetzt auch Probleme mit den Houthi-Rebellen, also dass jetzt da Rotes Meer gab, Verzögerungen.
Nein, sie haben ein grundsätzliches Problem, nämlich ein Margenproblem, und das haben wir hier
dann schon ein paar Mal besprochen. Ja, klar, die Gigafactory in Berlin, die eigentlich da stillsteht seit keine Ahnung wie lang, dann die Probleme in Schweden etc. pp., die da eigentlich dazukommen. Und dann ist es halt schon so, gerade in Europa, die Subventionen für E-Autos sind weggefallen. Und das hat natürlich eben, es gibt dann so eine Gemengelage, einfach das eine kommt zum anderen und eben Kleinvieh macht dann viel Mist. Und dann hast du noch die Chinesen mit BYD, mit NIO, mit Xiaomi, wie auch immer.
Die neues Auto präsentiert haben.
Genau, was ja das Model 3 direkt attackieren will. Ja,
was aussieht wie der Porsche Taycan.
Genau, und das wird subventioniert vom chinesischen Staat etc. pp. Und eben dieses Model 3-Ersatz von Xiaomi kannst du irgendwie, glaube ich, was war der Preis? Glaube ich, $26.000. Also für deutlich weniger, als was ein Tesla kostet. Also, und das ist natürlich eine erstarkte Konkurrenz. Und für mich, eben, wenn es Tesla schafft, jetzt wieder den Fokus zu legen, wirklich auf die Batterie und da wirklich wieder weitere Meilensteine zu setzen, nämlich dass das Ding endlich mal ein bisschen kleiner und leichter wird, dann kann es wieder da und wird es auch eine führende Rolle wieder einnehmen.
Führende Rolle in was? Weil eigentlich hast du jetzt Tesla als Autobauer, hast du jetzt eigentlich schon, der hast du abgeschrieben.
Aber ja, aber Tesla, das habe ich ja immer gesagt.
Genau, aber Tesla als Tech-Company nicht. Sie sind gut in Batterien.
Ja, genau. Sie brauchen...
Also du traust ihnen weiterhin noch was zu. Die werden sich auch wieder, die müssen sich nur neu erfinden.
Nee, nicht neu erfinden. Einfach die ganze Energiegeschichte weiterentwickeln. Also was sie da wirklich machen in ihrer Gigafactory, einfach die Batterie, da das Gewicht, einfach Effizienz zu schaffen oder damit das Ding kleiner und leichter wird. Weil vergleichsweise kostet jetzt ja, oder ist so ein E-Auto ist ja irgendwie 2,5 Tonnen schwer. Wo du mit Verbrennermotor bist, so irgendwie mit 1,5 Tonnen unterwegs. Also einfach, die Batterie hat ein enormes Gewicht und diese zu reduzieren. Und ich glaube, da sind sie auch dran. Und das könnte dann wieder der Gamechanger dann sein. Aber sie brauchen die Autoverkäufe, um das Ganze zu finanzieren.
Ich bin absolut bei dir. Ich bin, was Tesla angeht, weißt du ja.
Das geht runter wie Honig.
Jetzt lass mich mal einen Gedanken noch weiter spinnen hinsichtlich asiatischen Autobauern. War nicht Tesla dann eigentlich schon die Blaupause dafür, dass das, was die asiatischen Autobauer jetzt machen, eigentlich gar nicht funktionieren kann? Also ein E-Auto, wie sie es produzieren, irgendwie, du hast gerade gesagt, wie viel 26, für 26.000? Wir sehen, Tesla, die haben jetzt ein Margenproblem, oder schaffen es die Asiaten wirklich zu sagen, wir bauen ein E-Auto für den Massenmarkt, Marge ist es uns eigentlich, aber irgendwann werden die Subventionen ja von der Regierung auch nicht mehr da sein, oder ist das, weißt du, was ich meine, kann das langfristig überhaupt funktionieren? Das funktioniert ja nur, wenn du es wirklich schaffst, die kompletten, also wirklich die Masse, und das hat ja Tesla nie geschafft, also Tesla hat eine Marge wie Toyota, ein Massenproduzent, aber sie sind ja keiner. Bei den Asiaten, denkst du, das funktioniert langfristig? Würdest du, weil, schaue ich mir die Aktienkurse an, schaue ich mir das da drüber, wäre das eigentlich etwas, wo man sagen könnte, ja, da könnte ich jetzt eigentlich einsteigen, weil die wurden so runtergeprügelt teilweise, dass man jetzt eigentlich sagt, die sind eigentlich auf einem guten Niveau. Wenn das aufgeht, dann gehe ich da eine Riesenwette ein.
Das ist ja jetzt immerwährende Blackbox in China, dass du ja zu wenig in diese Bücher reinsiehst, oder?
Ja, aber kann überhaupt die Strategie von diesem, ich überschwemme den Markt mit einem E-Auto, was subventioniert ist vom Staat, wenn das irgendwann mal ausfällt, funktioniert dieses Geschäftsmodell überhaupt? Kann ich überhaupt für 26.000 ein E-Auto anbieten mit der Qualität? Geht das langfristig überhaupt?
Ich denke schon, wenn du alles automatisieren kannst. Also das ist ja die Frage, eben, was sind deine Kosten auf der anderen Seite? Eben, also es ist die Margendebatte, die du da hast. Und klar brauchst du am Anfang halt, um das Ganze loszutreten, brauchst du einen größeren Kapitalgeber irgendwie im Rücken. Das ist jetzt der chinesische Staat. Und der kann sich ja dann über kurz oder lang, wenn das Ding dann läuft und wirklich du den Markt überschwemmen kannst, du diese, ja nicht Nische, aber diesen Platz eigentlich besetzen kannst, dann braucht es sich ja immer wie weniger in dem Ganzen drin. Aber sie braucht es jetzt initial, damit jetzt halt einfach mal die BYDs und NIOs und Xiaomis in Europa, in den USA, wo auch immer, ankommen und da auch dann verkauft werden. Also von dem her kann das funktionieren.
Okay, das schaue ich mir mal genauer an, weil wenn ich alleine mir eine NIO anschaue, die liegt irgendwie fast 50% im Minus seit Anfang des Jahres, schaue ich mir mal etwas genauer an, ob das nicht eine Opportunität für uns wäre.
Ja, du siehst es hier natürlich, dass der chinesische Aktienmarkt halt einfach abgestraft wurde. Hat jetzt zwar auch hier to date zugelegt, noch nicht zugelegt, wir haben ja auch eine kleine Position in unserem Portfolio drin, aber eben China als Gesamtes wurde halt eher doch links liegen gelassen, bisweilen zu Recht, weil da wirklich halt Probleme auch da sind. Und das ist auch die Frage, eben schafft es die chinesische Regierung, das Ganze auf ein solides Fundament wieder zu setzen und hier dann laufen zu lassen? Und vor allem die Fahrzeuge, ich meine, so in Massen gibt es die ja noch nicht, oder? Also halten die dann auch, was sie versprechen?
Gut, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Qualitätsfragen und...
Die ist aber ja da bei Tesla wahrlich ja auch immer wieder ein großes Thema.
Ja, ich kenne viele.
Spaltmaße.
Also ich kenne auch viele, die einen Tesla gekauft haben, die wieder zurückgegangen sind zu einem klassischen deutschen Autobauer, wenn ich das so sagen darf. Nein, aber wirklich, das ist, glaube ich, wirklich eine Frage. Einfach auf Dauer. Aber ich glaube, das ist... Und jetzt gehen wir aber sehr in die Autodiskussion. Ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht eine Generationenfrage. Ich weiß nicht, ob der nicht unserer Generation einfach das Auto auch noch viel wichtiger ist, wie jetzt die Generation nach uns oder sogar noch die Generation dahinter. Ich weiß nicht, ob ein Auto am Ende des Tages für viele auch nur noch ein Fortbewegungsmittel ist, das du vielleicht sogar nur noch mietest oder wie auch immer. Ja, weil viele wohnen in der Stadt, brauchen die überhaupt ein Auto etc. Also da spielen viel Punkte
eine Rolle. Also die Zahlen gehen ja zurück. Also eben, in Deutschland ja, wie auch in der Schweiz, oder? Von Anzahl Fahrprüfungen, also respektive
Ausweise. Ja, absolut. Deshalb, ich glaube, der Stellenwert eines Autos, ich kenne viele, die werden irgendwie 18 und haben noch keinen Führerschein. Das gab es bei uns früher eigentlich überhaupt nicht. Oder da hast du eigentlich den Führerschein davor gemacht und gewartet, wenn ihn dann mit 18 abholen konntest oder in der Post lag. Von dem her, der Stellenwert, glaube ich, der ist extrem gesunken und auch irgendwo vielleicht die Erwartung an die Qualität des Autos. Oder vielleicht ist es auch verschoben, eben, dass du vielleicht viel mehr auf Technik gehst und weniger auf Komfort. Einer von uns ist das vielleicht noch ein bisschen anders.
Also zwei Punkte noch schnell hierzu. Wir haben ja hier in der Schweiz ja eine hohe Tesla-Dichte. Und ich finde ja, eben Tesla von der Technik her, wie sie es verbaut haben, finde ich ja super spannend. Würde mich für meinen Lebensstil, wie wir ihn pflegen, jetzt über alles, jetzt passt jetzt ein Elektroauto eher nicht. Aber ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich einen mal zugelegt, einfach um mal damit zu fahren. Aber ich schweife ab. Was ich noch eben spannend finde, ist immer, wenn ich einen Tesla sehe und hinterher fahre, ich schaue mir immer die Spaltmaße an. Ich finde es echt noch spannend. Kann ich jedem nur empfehlen. Und man sieht schon manchmal links und rechts Unterschiede in der Breite. Aber das Punkt 1. Punkt 2, das war gestern, glaube ich, in der Zeitung, es geht ja wieder auf Bonuszeit hin in unserer Branche, in der Finanzbranche. Und da kam ja gerade eben so, dass sich die Autohersteller jetzt auch ein bisschen herausputzen. Und da wurden schon mal 10 Optionen gezeigt, eben für den Bonus. Nur wegen deinem Input-Stellenwert von uns. Und eben, wir gehören ja noch zu denen, die mit 18 gleich den Führerschein gemacht haben. Da hat das Auto noch einen anderen Stellenwert in dem Ganzen drin. Also da, die Autohersteller, die sind ready für die Bonuszahlungen.
Sehr gut. Serge, wieder mal eine spannende Diskussion. Dann schauen wir mal die nächsten Wochen, wo der Markt hingeht.
Genau, eben wollte ich gerade sagen, entspannende Diskussion, aber quasi Aussage, wohin das
ja,
die Reise geht. Also was erwartest du jetzt? Komm los. Jetzt
ja, hier, also,
für den April, was erwartest du jetzt? Du
hast also
zwar gesagt seitwärts, aber...
Nein, also vergangene Woche habe ich ja gesagt, da war ich ja eher noch recht positiv auch dem April gegenüber. Vielleicht ist es dann Sell in May and Go Away. Du warst schon dem April nicht ganz so positiv zugetragen. Ich muss sagen, ich habe vorhin ja in einem kurzen Monolog meine Theorie dir erläutert, aber ja, ich glaube schon, dass es jetzt eher so ist, dass wir ein bisschen in die Realität zurückkommen, der Markt kurzfristig vielleicht ein bisschen überschossen hat. Ich glaube aber nicht, dass uns irgendwie große Schwierigkeiten erwarten, sondern jetzt vielleicht wir tatsächlich eher so ein bisschen Konsolidierung, Neuorientierung, aber dann die Möglichkeit haben, bis Richtung Ende des Jahres nochmal weiter hochzulaufen. Ich glaube, das war es noch nicht.
Also du siehst Rückgang in dem Sinne, sondern eher eben so die klassische Verschnaufpause.
Ja, genau. Also das glaube ich auch, dass uns das jetzt im April und im Mai so ein bisschen bevorsteht.
Und so ein bisschen neu sortieren.
Genau, neu sortieren. Es kann auch sein, dass wir dann mal irgendwie 3-4% im April tiefer stehen, aber jetzt keine großartigen Bewegungen, aber durchatmen, durchschnaufen.
Also beim Durchschnaufen, da bin ich bei dir. Ich glaube aber, es ist ein bisschen mehr als Durchschnaufen. Und ich glaube eben, dass diese Nebenschauplätze an Daten, eben wie die Arbeitsmarktdaten, wie der PMI, der kommt auch noch diese Woche. Ich glaube, die werden immer wie wichtiger, um so den Versuch zu schaffen, das Bild zu schärfen, in welche Richtung es gehen könnte. Also von dem her, ein bisschen Risiko rausnehmen, denke ich, lohnt sich jetzt in der aktuellen Phase. Hast du meins?
Ein bisschen Risiko rausnehmen, wir in unserem Portfolio bleiben aber investiert.
Ja, wir haben
ja eine Absicherung dabei.
Wir haben die Absicherung.
Genau,
und die
ist auch wichtig.
Wir sind da jetzt mit der Absicherung etwas über 12% im Minus. Also das heißt, wir haben auch zu einem sehr guten Zeitpunkt sind wir da auch eingestiegen. Eben Volatilität ist auf einem Tiefpunkt, das heißt, es lohnt sich da eben diese Versicherungen anzuschauen, also diese Put-Optionen, Put-Warrants, weil die wirklich gemessen jetzt an der Volatilität halt einfach sehr wenig kosten, und das haben wir bereits gemacht. Das heißt also, wenn es dann wirklich rumpelt an den Märkten, dann greift die dann ein.
Genau, die haben wir ja mit an Bord, deshalb fühle ich mich da für die kommende Woche sicher. Ich danke dir, Serge.
Danke dir.
Und ja, wir danken auch euch, dass ihr so zahlreich jede Woche mit dabei seid. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche zum Jubiläum, 100. Folge, wieder mit dabei seid, wenn es heißt Znüni,
der Börsentalk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.znüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.